Okay, Florian Winkler hält uns jetzt einen Vortrag zu Firewalls mit Network Manager und Firewall D. Flo ist seit ein paar Jahren, so eine Dekade bei B1, hält jetzt seinen 5., 6. Vortrag hier auf den CLT schon, ist sonst Trainer und ja, den Rest erzählt er euch einfach selbst.
Jo, danke dir, Anton. Herzlich willkommen. Und vorab möchte ich mich schon mal bei euch allen entschuldigen. Wegen mir verpasst ihr wahrscheinlich genauso wie ich das Mittagessen. Tut mir echt leid. War nicht meine Idee, aber schön, dass ihr trotzdem da seid. Jo, mein Name ist Florian Winkler. Der eine oder andere wird mich hier sicher kennen. Ich bin nicht zum ersten Mal hier in Chemnitz, seit 2008 und die letzten Jahre auch immer mit dem Talk dabei. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns doch mal ein bisschen auch auf den Inhalt. Wer mehr zu mir wissen will, redet einfach nachher mit mir. Ja, auch meinen Arbeitgeber stelle ich mal kurz vor. Die B1 feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Ich bin jetzt 10 Jahre dabei. Von Anfang an Linux und Open Source im Data Center, alles was so Linux-Infrastruktur angeht. Wir sind so 150 Leute zurzeit und bieten so das Rundum-Glücklich-Paket für Linux. Beratung, Consulting bis hin zu 24-7-Support. Wir machen Entwicklung. Ich selber bin viel auch als Trainer unterwegs im Security-Bereich, im Cloud-Bereich, im Kubernetes-Bereich. Und ja, Schwerpunkte haben wir hier nochmal von der B1. Wie ihr sehen könnt, das ist alles so rund um Linux-Infrastruktur, alles was Linux im Data Center angeht, Administration, Konfigurationsmanagement, Storage, Monitoring, Paketierung machen wir auch viel. Und was hier nicht drauf steht, wir suchen immer fähige Leute, also kommt gerne zu uns an den Stand und redet mit uns. Jetzt aber mal zum Topic, weswegen ihr hier seid. Flexible Firewall mit dem Firewall D und dem Network Manager. Und da kann ich ja gleich mal in die Runde fragen, wer von euch hat einen Linux-Laptop? Ja, in etwa habe ich mir das gedacht. Sehr schön. Und ihr seid offensichtlich auch ein wenig sicherheitsbewusst und sitzt deswegen hier. Und ja, als Laptop-Nutzer ist es ja nun mal so, wir bewegen uns doch häufig in unterschiedlichen Netzwerken, in unterschiedlichen WLANs, so hier auch im CLT-WLAN. Und da möchte ich vielleicht andere Firewall-Regeln haben als bei mir zu Hause, wo ich dann meinen SSH erreichbar mache, wo ich vielleicht eine Webanwendung erreichbar machen möchte, die ich gerade entwickle oder was auch immer. Und das möchte ich hier in der Öffentlichkeit vielleicht nicht mitmachen. Und ich möchte das gerne so machen, ja, ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich mich mit einem Netzwerk verbinde, dann irgendwie an den Firewall-Regeln rumfummeln müssen, sondern ich möchte, dass das automatisch für mich geschieht. Ich verbinde mich mit einem WLAN und automatisch habe ich den passenden Firewall-Regelsatz geladen. Und genau das zeige ich euch heute auch. Fangen wir erstmal ein bisschen basic an. Was ist überhaupt so ein Paketfilter? Paketfilter ist ja eine Art von Firewall. Es gibt auch noch andere Varianten wie eine Application Firewall und solchen Geschichten. Paketfilter kontrollieren dabei erstmal den Datenfluss zwischen Netzwerk und Computern oder eben zwischen Netzwerk und Netzwerk. Und das machen sie aufgrund von Informationen in den Paketen, die üblicherweise im Header stehen, wie die Quelladresse, also von wo kommt das Paket, die Zieladresse, an welche meiner Schnittstellen meinetwegen ist das gerichtet, an welche IP-Adresse ist das gerichtet, an den Zielport HTTP, Port 80, 22 für SSH, 443 für HTTPS und auch weitere Geschichten, wie zum Beispiel den TCP-Verbindungsstatus. Wird aber jetzt kein tiefgreifender Firewall-Vortrag werden, sondern eher so um die praktische Anwendung gehen. Deswegen haben wir hier auch eine sehr, sehr einfache Darstellung, wo so ein Paketfilter zwischen Netzen sitzen kann. Und so möchte ich eventuell unterschiedliche Regeln haben für Pakete, die aus dem Internet kommen, die dann auf einen Webserver beispielsweise in der DMZ gehen. Und den Zugriff ins LAN möchte ich vielleicht von außen gänzlich unterbinden. Dagegen aus dem LAN soll der Zugriff ins Internet natürlich gestattet werden, mit einem eventuellen Masquerading, dass die Antwortpakete dann auch wieder zurückkommen. IP-Tables war lange, lange Zeit das Standard-Tool, um Firewall-Regeln zu schreiben. Gab es seit Kernel 2.4 und ist der Nachfolger von IP-Chains. Hat dort erweiterte Möglichkeiten und Kontrollkonstrukte und ist nach wie vor sehr, sehr stark verbreitet. IP-Tables wie auch das NF-Tables, was ich gleich noch kurz vorstellen werde, kennt aber erstmal nur eine Runtime-Konfiguration. Das heißt, ich mache eine, definiere eine Firewall-Regel und die ist sofort aktiv. Dagegen irgendwie eine Konfiguration von der Festplatte einlesen, muss ich mir drum rumbauen. Da gibt es zum Bespiel Tools oder gab es Tools wie das SUSE Firewall 2. Leider ist die Syntax für IP-Tables jetzt nicht unbedingt eingängig. Wenn wir uns mal die Beispiele anschauen, ein Beispiel für eine Input-Chain, also was geht für mich in den Rechner rein. Ich schaue erstmal nach der Quell-IP-Adresse, das ist jetzt Any, das kann aber auch beispielsweise ein dediziertes Subnetz sein. Das ist dann meine eigene IP-Adresse oder eine meiner IP-Adressen. Und dann prüfe ich noch, auf welchem Port kommt das Ganze dann an. Das ist Protokoll TCP und Destination Port 80. Das möchte ich bitte verwerfen. Ich möchte keinen unverschlüsselten Webserververkehr zulassen, aber ich möchte HTTPS zulassen auf Port 443 und das akzeptiere ich dementsprechend. Wenn man sich da syntaktisch nicht auskennt, ja, man kriegt es vielleicht zusammen, aber gerade zum Schreiben ist es nicht wirklich angenehm. Wo setze ich jetzt nur ein Minus, wo schreibe ich das aus, wo schreibe ich klein, wo schreibe ich groß, ist also nicht sehr intuitiv. Der Nachfolger für IP-Tables dann nennt sich NF-Tables und vereinigt hierbei auch die Funktion der sogenannten X-Tables. X-Tables, das war ein Problem in der IP-Tables-Zeit. Ich habe jeweils ein eigenes Tool für IPv4-Regeln, für IPv6-Regeln oder zum Beispiel auch für Filterung auf MAC-Adressbasis. Das sind dann die ARP-Tables. Und musste für jedes ein eigenes Tool benutzen, einen eigenen Firewall-Regelsatz pflegen. Ist also an der Stelle auch nicht wirklich schön, wenn ich Regeln haben wollte, die für IPv4 und IPv6 greifen. Muss ich immer mit zwei Tools zwei Regeln schreiben. Ist nicht sehr komfortabel. NF-Tables ist dabei deutlich performanter als IP-Tables, dadurch, dass die Firewall-Regeln nochmal kompiliert werden und dann deutlich schneller vom Kernel ausgeführt werden können. Und die Verbreitung steigt gerade in den letzten Jahren doch deutlich an von NF-Tables. Das User-Space-Tool, was ich hierbei habe, ist NFT, aber auch das kennt nur eine Runtime-Konfiguration. Dafür lässt sich das deutlich besser einfach von der Hand wegschreiben. Ich sage NFT add rule, ich füge eine neue Regel hinzu, sage dann, wo in meinem Firewall-Konstrukt liegt diese Regel, indem ich erstmal meine Tabelle angebe, dann die Chain, die als Behälter für die eigentlichen Regeln gilt. Und dann sage ich TCP, die Port 80, also Destination Port 80, möchte ich bitte verwerfen und Destination Port 443 lasse ich zu. Aber auch das, wie gesagt, nur Runtime-Konfiguration und Arbeit benötigt immer händische Arbeit, um eben die Firewall-Regeln anzupassen. Seit Red Hat 8 bzw. /15 gibt es auch ein sehr schönes Frontend-Tool, um deutlich einfacher und vielleicht auch ohne Kenntnis der genauen Applikationsports mir ein Firewall-Regelwerk erstellen zu können. Das Schöne hierbei ist, ich habe eine System-D-Unit, die mitgebracht wird, sodass meine Firewall-Regeln auch direkt beim Systemstart geladen werden können. Habe ein eigenes Command-Line-Tool, das Firewall-CMD. Es gibt auch eine grafische Oberfläche, womit ich mir dann schön menügesteuert in meiner Oberfläche die Firewall-Regeln konfigurieren kann. Ich werde jetzt nur zeigen, dass auf der Command-Line, weil wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man auch keine Probleme mehr, das in der Oberfläche zu machen. Der Firewall-D basiert dabei standardmäßig auf NF-Tables seit Version 0.6. Es ist aber durchaus noch möglich, das Firewall-Backend auf IP-Tables zurückzudrehen. Das ist eine Zeile in der Konfigurationsdatei. Und Firewall-D bringt ein paar Neuigkeiten mit, nämlich einmal Netzwerkzonen und vordefinierte Services. So eine Netzwerkzone ist dabei im Prinzip einfach ein benannter Satz von Firewall-Regeln. Ich sage zum Beispiel Netzwerkzone Home und definiere dort, ja, da kann ich per SSH zugreifen, da kann ich auf meine Web-Applikation zugreifen, dort kann ich meinetwegen den Samba-Client benutzen. Und eine andere Zone, das ist dann meinetwegen die Public-Zone für öffentliche Netzwerke. Da lasse ich dann keinen Zugriff von außen zu, blockiere meinen SSH-Port und auch meine Web-Anwendung, die ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, mache ich also auch den Port zu. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ja, HTTPS, HTTP oder Samba-Client, dafür bringt der Firewall-D auch vordefinierte Services mit, die ich dann sehr, sehr einfach aktivieren kann. Ich sage einfach Firewall-Command, Add-Service, HTTP und schon das Port 80 freigegeben. Und der Firewall D unterscheidet hierbei zwischen einer Permanent- und einer Runtime-Konfiguration. Auch hier ist es standardmäßig so, dass eine Regel, die ich mit dem Firewall D definiere, sofort live ist, also eine Runtime-Konfiguration. Aber der Firewall D bringt auch eine Permanent-Konfiguration mit, wo dann die Regeln, die ich schreibe, einfach auf die Festplatte geschrieben werden und beim nächsten Systemstart oder Neustart des Firewall D oder Reload dann entsprechend für mich geladen werden. Hier sehen wir mal ein paar einfache Beispiele. Das sieht schon deutlich einfacher aus als NFTables oder IP-Tables. Ich sage einfach Firewall CMD at Service, HTTP und HTTPS. Ich kann auch Services nachträglich wieder entfernen mit Remove Service. Ich kann auch Services, wenn ich jetzt einen Dienst betreibe, der hat keinen vordefinierten Service in Firewall D, kann ich natürlich auch nach wie vor direkte Portfreigaben und solche Geschichten machen. Schauen wir uns jetzt aber mal die Firewall-D-Zonen an. Hier steht was von Sammelbehälter. Ich sage einfach, das ist ein benannter Satz von Firewall-Regeln. Zu so einer Zone gehören dabei die vordefinierten Services, die ich freigeben möchte, aber auch die Möglichkeit, Ports, die jetzt nicht in Services definiert sind, freizugeben. Einstellungen zum Masquerading. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn wir uns an die Grafik von vorhin erinnern, dass eben aus dem LAN Pakete, die ins Internet gehen, dann auch wieder zurückkommen. Das macht zum Beispiel auch die Fritzbox zu Hause. Und die Zonen kann ich dabei an Dinge binden, nämlich zum Beispiel an meine Netzwerkschnittstelle, an meine Wi-Fi-Schnittstelle und dort zum Beispiel auch einen anderen Regelsatz anwenden als auf meiner Ethernet-Schnittstelle. Und das lässt sich sehr, sehr einfach machen. Indem ich einfach sage Add Interface, dann gebe ich die Zone an und dann ist das Interface in dieser Zone und der in der Zone definierte Regelsatz gilt dann für diese Schnittstelle. Ich kann aber auch Zonen an bestimmte Subnetze binden oder eben an Network Manager Verbindungen und das ist eine sehr, sehr praktische Sache. Die meisten Desktop Linux nutzen heutzutage den Network Manager, um eben die Netzwerkverbindungen zu verwalten, so auch die Wi-Fi-Verbindungen. Also jedes Wi-Fi, mit dem ich mich verbinde, dort wird eine entsprechende Network-Manager-Verbindung erstellt, die ich dann nutzen kann und die ich eben auch an eine bestimmte Firewall-D-Zone binden kann, sodass dann automatisch, ich verbinde mich mit dem CLT-Netzwerk und bin automatisch in der Zone Public. Dabei gibt es auch eine Default-Zone als sicherer Fallback. Immer wenn ich jetzt beim Firewall-D keine Zone angebe, bezieht sich das auf die Standardzone. Dabei gibt es eine ganze Menge an vordefinierten Zonen, die stelle ich kurz vor. Häufig braucht man gar nicht mehr als die vordefinierten Zonen. Man kann sich aber natürlich auch je Wi-Fi-Verbindung eine eigene Zone erstellen und die dann aktivieren mit dem Wi-Fi. Die erste vordefinierte Zone ist Block. Ich blockiere allen eingehenden Verkehr und weise den ab. Das wäre in IP-Tables sprechen Reject. Ich weise das also mit einer Fehlermeldung zurück. Dann gibt es die Drop-Zone, die blockiert ebenfalls alle eingehenden Verbindungen, verwirft die Pakete einfach, sodass dann ein Curl auf meinen Host beispielsweise dann irgendwann in einem Timeout enden würde, weil einfach nichts kommt. DMZ dann auf dem Laptop weniger interessant, auf einem richtigen Firewall-Rechner dann eben für die Schnittstelle, die in die DMZ zeigt, gedacht. Die External-Zone, auch da können wir wieder an die Grafik von vorhin denken. Die wird dann auf die Schnittstelle gesetzt, die eben ins Internet geht, dass dort ein Masquerading betrieben wird und die Antwortpakete auch wieder zurückgereicht werden können an den entsprechenden anfragenden Client. Dann haben wir die Internal-Zone. Das ist quasi in unserer Grafik vorhin die Zone, die ins LAN geht für mein internes Netzwerk. Und dann haben wir Home und Work, sodass ich da auch nochmal unterscheiden kann zwischen der Umgebung zu Hause im Homeoffice und eben bei uns im Office. Für öffentliche Netzwerke dann gedacht ist die Zone Public. Da kann ich dann sagen, ja, ich möchte vielleicht DHCPv6-Client zulassen, dass ich auch eine IP-Adresse bekomme, aber eingehende Pakete lasse ich sonst nicht weiter zu. Ich lasse SSH nicht zu und auch den Zugriff auf meinen Webserver lasse ich nicht zu. Und dann gibt es noch die Trusted-Zone. Das ist quasi das Gegenteil der Drop-Zone, die überraschenderweise nichts mit Fallschirmspringen zu tun hat, auch wenn der Name darauf hindeutet. Die Trusted-Zone, da ist dann drin, was draufsteht. Ich vertraue das, vertraue diesem Netzwerk und die wird üblicherweise auch nicht an eine komplette Schnittstelle gebunden, sondern vielleicht an ein bestimmtes Subnetz. Wenn ich jetzt so Admin-Workstations habe, von denen aus ich die Firewall administrieren darf, dann werden genau die eben per IP-Adresse in die Trusted-Zone genommen, sodass dann auch von diesen nur der Zugriff auf meinetwegen Port 22 zugelassen ist. Ich kann aber jederzeit auch eigene Zonen definieren, die frei benennen. So kann ich zum Beispiel auch eine eigene Zone für CLT definieren, schreibe da meine Regeln rein oder benutze eine vorhandene als Vorlage. Speichere mir das auf die Festplatte, lade den Firewall D einmal neu und binde das dann an die entsprechende Network Manager Verbindung. Der Network Manager, um den auch nochmal kurz vorzustellen, Konfiguration für Netzwerkschnittstellen und ermöglicht mir einen sehr, sehr schnellen Wechsel auch zwischen meinen Verbindungsprofilen im Thema Desktop-Betrieb, Wi-Fi. Ich muss mich einfach nur mit dem WLAN verbinden und dort wird dann die Network Manager-Verbindung genutzt und die Einstellungen dort drin werden geladen. Bringt dabei sehr, sehr umfangreiche Einstellungsoptionen mit. Da kann ich dann auch zum Beispiel sagen, habe ich eine fixe IP-Adresse, bekomme ich die per DHCP, ich kann Paketgrößen anpassen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr umfangreich. Wir schauen uns da nur die Basics an, die für uns relevant sind, sprich die Firewall-D-Zone. Ist gerade bei Wi-Fi-Verbindungen nämlich sehr praktisch, weil ich pro Wi-Fi ein eigenes Profil habe, was automatisch aufgerufen wird, wenn ich sage, ja, CLT verbinden. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die beiden miteinander zu tun haben. Die Vorteile sind, denke ich, relativ klar. Ich möchte zu Hause Dinge zulassen, die ich in der Öffentlichkeit eben nicht zulassen möchte. Und ich habe das Ganze automatisch aktiviert, sobald ich mich mit dem entsprechenden Wi-Fi verbinde. Und ich kann auch eine Default-Zone definieren. Da würde ich die Drop-Zone empfehlen. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit einem WLAN verbinde, mit dem ich mich vorher noch nie verbunden habe, dann möchte ich natürlich erstmal davon ausgehen, ja, das ist erstmal kein vertrauenswürdiges Netzwerk. Und wenn in dem Network Manager Verbindungsprofil keine Zone für dieses Wi-Fi definiert ist, dann wird eben der Fallback gemacht auf die Default-Zone. Wenn das die Zone Drop ist, dann bin ich erstmal sicher, keiner kann auf meinen Laptop drauf zugreifen. Was muss ich dafür tun? Naja, ich erstelle mir ein Verbindungsprofil im Network Manager oder ich hole mir ein bereits vorhandenes. In dem Fall habe ich hier schon ein Profil mit dem Namen MyConnection und dann sage ich NMCLI, der Network Manager Client, Connection Modify. Das kann ich auch ausschreiben, ich bin ein bisschen tippfaul, deswegen hier die Kürzel. Und dann sage ich Connection.Zone, das ist eine Einstelloption für eben die Verbindung. Und dann sage ich MyZone. Und dann ist die Zone an das Network Manager Profil gebunden. Und wenn ich dann My Connection aktiviere, dann habe ich automatisch auch den passenden Firewall-Regelsatz. Und dann sind wir auch schon bei der Demo. Das ging jetzt doch recht gut. Das ist eine schöne Sache. Dann kann ich auch das eine oder andere zeigen. Machen wir das erstmal so und so. Und gut, das ist jetzt vielleicht nicht so schön. Ach, dann machen wir das doch mal. So, wir haben jetzt zwei VMs. Ich mache das auf der linken Seite vielleicht auch mal ein bisschen schöner. Machen wir mal das. Ach, das war doch falsch. So, erstmal das, dann vielleicht die Schriftart noch ein bisschen größer. Ist das soweit lesbar auch von hinten, von der Schriftgröße her? Das, keine Ahnung, wo das geht. Ansonsten dunkles Profil ist aber wahrscheinlich auch nicht besser. Das hier ist hoch runter. Ich sehe es jetzt hier leider nicht. Ist aus. Also wenn ich hier heller mache, geht es leider. Tut sich nichts. Wir haben versucht, die Schriftart noch so groß zu machen, dass es auch wirklich zu erkennen ist. So, ich hoffe, das reicht. Gut. Machen wir hier nochmal leer. Ich habe jetzt hier zwei VMs und möchte das einfach mal demonstrieren. Als erstes nehme ich hier mal die SUSE VM und sage dann einfach mal ein Zipper Install Apache 2, dass wir auch einen Webserver haben, wo wir das mal testen können. Und auf der linken Seite zeige ich an der Stelle dann mal das Firewalling. Als erstes können wir uns mal anschauen, welche Network Manager Verbindungen haben wir denn. Das machen wir mit Conshow. Okay. Wir haben zwei Verbindungen, einmal fürs Loopback-Interface und einmal eben für mein Ethernet-Interface. Das ist an der Stelle ja jetzt, ich denke, nicht so wichtig, ob das jetzt Ethernet oder Wi-Fi ist. Und dann kann ich mir jetzt mal hier einfach eine neue Verbindung erstellen. Das mache ich mit sudo nmcli-con-add. Dann sage ich noch con-name, das ist mal clt. Und dann sage ich noch Type Ethernet. Und das sollte es eigentlich tun. Und wir haben eine neue Verbindung, CLT. Ich kann dann vielleicht noch mal eine weitere Verbindung erstellen, dass wir schöner wechseln können. Das nenne ich jetzt mal zu Hause. Gut, wir haben jetzt beim nmcli-con-show immer noch den Typo drin. Dann nehmen wir halt den. Wir haben jetzt hier mehrere Verbindungen, soweit so schön. Dann schauen wir uns als nächstes mal die Firewall-D-Geschichten an. Und dazu verwende ich ein Firewall-Command get zones. Das sind soweit die bekannten, plus so eine nmshared, die kommt auch vom Network Manager. Was aber sind die aktiven Zonen? Welche Zone ist denn jetzt gebunden? Und das ist hier die Default-Zone. Können wir uns auch anschauen. Standardmäßig die Default-Zone ist immer Public. Get Default-Zone. Sehen wir, das ist Public. Deswegen ist die Schnittstelle jetzt auch in der Public-Zone. Gut, ich lasse das jetzt erstmal so. Wir schauen uns jetzt mal die Zonen an. Wie sieht so eine Zone überhaupt aus? Und dann nehmen wir doch jetzt mal die Zone Work. Ich bin hier zumindest am Arbeiten, ihr seid freizeitmäßig hier. Das ist schön. Und dann sage ich mal ein List All. Ja, vielleicht sollte ich auch sagen Zone gleich Work, dann funktioniert das Ganze auch. Und wir sehen, in der Work-Zone ist freigegeben für mich DHCPv6-Client. Der SSH-Port ist offen und Cockpit für dieses browserbasierte Administrationstool auf Red Hat-System ist ebenfalls der Port freigegeben. Diese Zonendefinitionen finden sich in userlib-firewall.d und dort im Ordner Zones. Und da kann ich jetzt auch mal hergehen und mir die WorkXML, das ist die Repräsentationsdatei für diese Zone, einfach mal rüber kopieren in den etc-firewall-d-Ordner, um eine neue Zone zu erstellen. Zones, und das nenne ich an der Stelle einfach mal clt.xml. Dann mache ich ein Firewall-Command-Reload. Und dann machen wir nochmal ein get-zones. Und wir sehen, wir haben jetzt hier auch eine CLT-Zone. Wunderbare Sache, die möchte ich mir an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Und dann sage ich Firewall-Command. Ich sage, dass ich das mit Sudo-Rechten machen möchte. Und dann sage ich für die Zone CLT möchte ich mal einen Service hinzufügen. Add Service gleich HTTP. Und meinetwegen möchte ich den Cockpit wieder entfernen. Das mache ich mit Remove Service. Und dann passt das auch entsprechend. Können wir uns auch gerne anschauen. Einmal List All für die Zone CLT. Wunderbar. HTTP und SSH ist erlaubt. Trockpad nicht mehr. Ja, in User-Lib-Firewall-D liegt die Konfiguration, wie sie aus dem Paket kommt, ganz ähnlich dem System-D, wo ja die Konfiguration aus dem Paket in User-Lib-System-D-System liegt und ich Custom-System-D-Units in ETC-System-D-System definiere. So ist es auch beim Firewall-D. Alles unterhalb von User-Lib wird mir gegebenenfalls durch ein Paket-Update überschrieben werden. Deswegen geschieht die Custom-Konfiguration immer im ETC-Firewall-D-Verzeichnis. Auch kann ich dann auch eigene Services definieren. Wir können uns auch mal kurz die Services anschauen, was es da so alles gibt. Das wird hier wahrscheinlich das Terminal so ein bisschen sprengen. Das ist wirklich jeder so standardmäßig bekannte Dienst. Da ist sogar mittlerweile die Ausweis-App 2 als Service definiert. Da sind dann auch für komplexere Services tatsächlich, wie zum Beispiel, ich mache mal einen Info-Service auf den Samba AD, den Active, den AD-Controller, den Domain-Controller vom Samba. Da sehen wir, da sind eine ganze Menge an Portfreigaben mit drin. Da sind weitere Include-Anweisungen drin, weil so ein Domain-Controller ist natürlich eine recht komplexe Sache. Ich brauche viele freigegebene Ports. Und wenn ich das jetzt händisch machen würde mit IP-Tables und NF-Tables, hätte ich eine ganze Menge Regeln zu schreiben. So lasse ich einfach den Firewall die Arbeit machen, indem ich sage Add-Service, Samba, DC und mein Domain-Controller ist per Netzwerk erreichbar. Ist also eine sehr, sehr angenehme Sache an der Stelle. Gut, dann können wir ja das Ganze mal überprüfen. Jetzt habe ich natürlich hier nicht den Webserver installiert. Macht aber nichts, das geht ja schnell. Hoffe ich zumindest. Ja, das ist okay. Auch der Key ist okay. Und dann starte ich den gleich mal an. Enable. Kleiner Tipp für die, die es nicht kennen. Enable enabled ja erstmal den Service und sorgt dafür, dass er beim Systemstart gestartet wird. Um ihn zu starten, muss ich ihn dann auch nochmal starten. Oder ich sage beim Enablen einfach --now. Dann wird er nicht nur enabled, sondern auch sofort gestartet. Achso. Machen wir es sauberer mit sudo, dann geht's auch. Sollte zumindest. Hallo? Okay. Jetzt läuft er. Schauen wir mal, ob er auch wirklich läuft. Curl localhost. Das funktioniert. Und dann hole ich mir noch mal kurz die IP-Adresse. Das ist hier die 232. Und machen wir auf der anderen Seite ebenfalls einen Curl auf die IP-Adresse. Und wir sehen, nö, ist nicht. Warum ist es nicht? Weil ich ja mit meiner Netzwerkschnittstelle noch nicht in der Zone CLT bin. Schauen wir es uns an. Firewall Command. Get Active Zones. Ich bin ja hier immer noch in der Zone Public. Jetzt könnte ich händisch erstmal in die Zone CLT wechseln. Dann gebe ich hier die Zone an. Zone CLT. Und sage dann Change Interface. Mein Interface ist bereits in einer Zone. Also muss ich das wechseln. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir, jo, jetzt sind wir in der Zone CLT. Wenn wir für diese Zone dann auch nochmal ein List All machen, dann sehen wir auch, ja, HTTP sollte funktionieren. Schauen wir doch nochmal, ob es auch von außen erreichbar ist und schon geht's. Soweit schon mal gut. Sind wir also hier in der richtigen Zone? Dann möchte ich die Änderungen an der Zone auch einmal persistent wegspeichern. Dazu könnte ich jetzt die ganzen Befehle mit dem Remove Service Cockpit und Add Service HTTP einmal dann noch mit dem Schalter --permanent ausführen. Dann wird mir das Ganze auch auf die Festplatte geschrieben. Jetzt beim Entwickeln ist es vielleicht nicht so schön, wenn ich dann jeden Befehl doppelt wieder eingeben muss. Da kann ich dann auch einfach sagen Runtime to permanent und dann wird die aktuelle Runtime-Konfiguration persistent auf die Festplatte geschrieben und ist dann auch beim Neustart verfügbar. Wenn ich jetzt allerdings ein Firewall-Command-Reload nochmal mache, damit ich jetzt auch den definierten Stand habe, und dann vielleicht das sudo machen. Wenn ich mir dann nochmal die aktiven Zonen anschaue, ich bin jetzt doch noch in der CLT-Zone, hatte an der Stelle nicht geändert. Wenn ich die Kiste durchtrete, bin ich aber möglicherweise wieder in der entsprechenden Zone. Wobei, mittlerweile ist er so intelligent. Wenn ich das Interface ändere, dann wird er die aktive Zone auch so ansprechen, da die Netzwerkschnittstelle ja über den Network Manager verwaltet wird, dass er dann die Zone auch direkt anpasst in der entsprechenden Verbindung. Und dann können wir uns aber auch mal anschauen, wie das Ganze dann aussieht mit dem Network Manager. Und da sage ich nochmal nmcli conmod. Und ich will jetzt mal nicht meine Standard-Schnittstellenkonfiguration nehmen, sondern eben die dedizierte, die benannte. Und sage dann conmod clt. Und dort möchte ich bitte schön setzen die Connection Zone ebenfalls auf CLT, sodass, wenn ich CLT aktiviere, auch automatisch auch die CLT-Regelung habe. Und dann sage ich nochmal, für meine Zuhause-Zone möchte ich bitte das Regelwerk für Zuhause haben. Das können wir uns auch nochmal kurz anschauen. Dann machen wir mal ein List All auf die Zone Home. Dass wir da auch mal den Unterschied sehen. Da sehen wir, Cockpit ist erlaubt, Samba Client ist erlaubt, SSH ist erlaubt, MDNS ist erlaubt, aber HTTP ist nicht erlaubt. Dass wir das dann hier gleich bei der Demo auch mal schön sehen können. Gut, gehen wir also her und nehmen mal an, ja, CLT sind vorbei, leider. Und ich bin dann doch wieder zu Hause und möchte jetzt also dementsprechend mich mit dem Wi-Fi zu Hause verbinden. Unter der Haube geschieht dann einfach ein nmcli-conab, weil ich verbinde mich mit dem Wi-Fi, damit wird die entsprechende Network-Manager-Verbindung dann aktiviert und ich sage zu Hause. Ja, das sudo, das brauche ich nicht über die GUI, ist aktiv, können wir uns auch anschauen. Wir schauen uns mal die Active Zones an. Wunderbar, ich bin zu Hause, alles schön. Und was ich aber sehe, mein Demo-Webserver, den ich ja für die CLT gerade installiert habe, der ist nicht erreichbar, weil der Service nicht freigegeben ist. Es war aber nur ein Traum, dass ich zu Hause bin. De facto stehe ich hier noch vor euch und halte einen Vortrag. Also sollte ich dann doch auch mal wieder die passende Verbindung aktivieren. In einem Klikon-Up, CLT. Und der Webserver ist wieder erreichbar. Das ist die ganze Magie. Und ich kann euch das gerne, das mache ich dann hier mal groß und zeige euch das mal ein bisschen tatsächlich auf einem lebenden System, nicht auf so einer Demo vor allem, sondern tatsächlich auf meinem Laptop. Und da können wir ja auch hier mal schauen. nmcli-con-show. Nehmen wir ruhig CLT. Und wir sehen, in der CLT-Network-Manager-Verbindung habe ich hier auch Public als Zone definiert. Wir sehen es hier oben, zumindest die vorderen Reihen können das vielleicht noch erkennen, dass ich hier im CLT-Wi-Fi bin. Das ist also die entsprechende Verbindung. Das ist hier auch eine Wi-Fi-Verbindung, wie man hier an der, am Schnittstellennamen schon erkennen kann. Und dadurch, dass ich hier im CLT-Wi-Fi bin, bin ich auch automatisch in der entsprechenden Zone. Dann können wir auch mal mit dem Firewall-Command uns anschauen, was habe ich hier denn Schönes freigegeben. Stimmt, ich habe keine eigene CLT-Zone hier, das ist die Zone Public. Und wir sehen ja, MDNS funktioniert und DHCPv6, aber irgendwie SSH-Zugriff oder sowas ist blockiert. Dagegen, wenn ich mich dann zu Hause mit dem Wi-Fi verbinde, mein Wi-Fi zu Hause heißt Bundfunk. Und da sehen wir, die Connection Zone an der Stelle ist Home. Das ist dann also ein anderer Regelsatz. Und wenn ich dann morgen wieder nach Hause komme und den Laptop aufklappe, verbindet er sich mit meinem Wi-Fi zu Hause. Es wird also die Homezone aktiv werden und die können wir uns dann ja auch nochmal anschauen. Die sieht hier an der Stelle ein bisschen anders aus. Da ist SSH erlaubt. Und das wäre jetzt auch so die Magie zum Einstieg, die ich euch zeigen wollte. Wenn ihr tiefere Fragen habt zum Thema Firewalling und Co., feel free, jetzt seid ihr dran. Hat jemand Fragen? Ich sehe schon ein paar, entscheide du.
Ja. Wir fangen mal hier in der zweiten Reihe an und dann gehen wir in die andere dahinter.
Ja, danke schön für den Vortrag und die Beispiele. Ich habe mich gefragt, ob, wenn man so ein jetzt Firewall-D oder so nutzt, dass, ob das auch gleich im Dual-Stack IPv6 mit erledigen könnte.
Ja, das geht auch mit IPv6.
Also ohne, dass man jetzt noch speziell was machen muss?
Ohne, dass ich speziell was machen muss. Okay. Der Firewall-D schreibt dazu im Hintergrund sehr, sehr komplexe NF-Tables-Regeln mit Sprunganweisungen, worüber er dann die Schnittstellenkonfiguration zu den Zonen abhandelt, wo er durch die entsprechenden Netfilter-Hooks durchmarschiert und ich eben auch Sachen abbilden kann, dass meine Schnittstelle zum Beispiel der Workzone zugeordnet ist, dort bestimmte Regeln gelten, aber bestimmte Ports halt zu sind, aber ich dann ein Subnetz habe, welches spezifischer ist als eine Schnittstelle ganz allgemein und Zugriffe von dort eben weitere Freigaben haben. Das geschieht automatisch und das geschieht unter der Haube tatsächlich mit einem sehr komplexen NF-Tables-Regelsatz. Das ist dann ein NFT-List-Rule-Set und weil das sehr lang ist, sollte man das Ganze dann auch mal pipen nach Less. Ja, irgendwie die Typos passen nicht so ganz. Und da sehen wir dann hier schon, ich fängt an beim Pre-Routing. Interessant ist hier vielleicht mal das Input für eingehenden Verkehr. Und dann sehen wir hier Chain-Filter Input. Und dann springt er hier gegebenenfalls auf die entsprechenden Policies und macht darüber dann tatsächlich mit vielen Sprunganweisungen dann die Firewall-Regeln. Und am Ende habe ich dann eine entsprechende Base-Chain, die dann auch den Netzwerkverkehr sieht und blockiert oder eben zulässt. Das Ganze funktioniert auch Dual-Stack. Müssten wir mal schauen, was haben wir hier für eine Tabelle? Können wir ja einfach mal schauen, was haben wir denn an Tables? List-Tables und da sehen wir dann, beim NF-Tables ist es so, dass für unterschiedliche Protokollfamilien, zum Beispiel IPv4 oder IPv6, ich die immer angebe für die eigentliche Tabelle. Diese Tabelle enthält dann die Chains, die die eigentlichen Regeln enthalten und IP steht hierbei für IPv4, IP6 steht für IPv6 und INET fasst IPv6 und IPv4 Traffic zusammen und wir sehen Table INET Firewall D. Er schreibt also standardmäßig bereits Dual-Stack-Regeln. Gut, dann nächste Frage.
Ja, hier. Danke für den Vortrag.
Wo echt bist cool. du? Gib mal die Hand, ich sehe.
Hier.
Ach, da hinten.
Genau. Meine Frage wäre, du hast jetzt quasi die Zone geändert, nachdem du dich verbunden hast. Kann ich, auch wenn ich mich noch nie mit einem Wi-Fi verbunden habe, die Zone, das vorher schon an der Zone zuordnen, dass die Regeln gesetzt sind, bevor
ich müsste mir dazu vorher eine Network-Manager-Verbindung erstellen. Mhm. Wenn ich das gemacht habe, kann ich der natürlich auch eine Zone zuweisen. Ansonsten, wenn ich noch keine Zonenzuweisung habe für ein neues Wi-Fi, dann wird diese Verbindung der Default-Zone zugewiesen. Get Default-Zone. So, jetzt passt es auch. Und das ist bei mir die Blockzone. Also ich lasse keinen Verkehr erstmal zu. Das ist für mich immer dafür, neue Wi-Fi-Netzwerke, dass ich eben erstmal nichts von außen zulasse und dann die Zone einfach umbiege.
Ist das in den Linux-Distributionen die übliche Einstellung, die Blockzone als Default?
Standard aus dem Paket ist die Default-Zone immer die Public-Zone. Das sollte man sich im Nachhinein setzen.
Okay, danke.
Das ist auch tatsächlich, das kann ich über Set Default Zone machen und ist eine der wenigen Einstellungen tatsächlich, die in die etc Firewall D Firewall Conf geschrieben, Firewall D Conf geschrieben wird. etc Firewall D und dort dann die Firewall D.conf. Da steht dann drin, einerseits auf welches Backend ich verwende, NFTables oder IP-Tables und eben die Default-Zone.
Minuten nachdem neue Server aufgesetzt sind, werden sie ja schon angegriffen. Ich wollte dich fragen, wie die Zusammenarbeit mit Fail2Ban ist.
Fail2Ban kann problemlos mit dem Network Manager umgehen und wird dann entsprechend die Dropzone verwenden für gesperrte IP-Adressen und die dieser hinzufügen.
Mhm, danke.
Kann ich einstellen im Fail2Ban, indem ich dort das Firewall-D-Backend aktiviere. Kommt häufig aus einem Extra-Paket auch. Dann einmal schauen. DNF Search Fail2Ban. Und wie habe ich es heute mit den Typos? So. Kannst gerne schon mal das Mikro weitergeben, falls noch nicht geschehen. Ich denke, es dauert jetzt noch 2-3 Sekunden. Dann sehen wir auch, welche Fail2Ban-Pakete hier verfügbar sind. Muss ich auch mal ein bisschen aufräumen, sehe ich gerade.
Danke für den Vortrag.
Und da sehen wir Fail2Ban Firewall D. Das ist das Paket, was du zusätzlich installieren möchtest. Und dann musst du auch entsprechend dir die 00firewallD.local anlegen. Findet sich aber in der Fail2Ban-Doku, sollte kein großes Problem sein, das zu finden. Und dann schreibt er einfach Regeln, indem er dann die geblockten IP-Adressen in die Dropzone mit aufnimmt. Und da IP-Adressen eine höhere Präzedenz haben als Schnittstellen, funktioniert das dann auch.
Jan, bitte. Ja, wenn ich irgendwie kompliziertere Regeln habe, als ich in den Services vordefiniert habe, kann ich auch NFTables-Rulesets irgendwie in die Zonen rein konfigurieren?
Direkt nicht, aber der Firewall-D bringt noch eine Rich-Language-Syntax mit, womit ich dann auch komplexere Regeln definieren kann. Auch so Sachen wie Nutting ist jetzt syntaktisch nicht mehr ganz so einfach mit dem Firewall-D. Das geht aber durchaus über die Rich-Language-Regeln und es gibt auch eine Schnittstelle für Anwendungen, die sogenannte Direct-Schnittstelle, womit ich dann Anwendungen auch sagen kann, ja, ihr dürft Firewall-Regeln schreiben. Da gibt es dann auch nochmal eine Whitelist für, wo ich genau definieren kann, welche Anwendungen dürfen denn Firewall-Regeln überhaupt manipulieren.
Hallo, kurze Frage. Wie integriert sich denn Firewall-D mit Docker? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Docker sich in die IP-Tables-Chains extrem früh einträgt. Das heißt, wenn ich da ein Port-Forwarding mache, wird das entgegen aller Firewall-Regeln trotzdem freigegeben, wenn ich da nicht aufpasse, das entsprechend anzupassen. Da wollte ich mal fragen, wie das mit Firewall-D genau funktioniert.
Dann können wir ja hier einfach mal auf dem Laptop schauen, das integriert sich tatsächlich ziemlich gut. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Lipwurf-Zone, wo ich dann eigene Interfaces drin habe. Ähnliches würde auch gelten. Ich habe jetzt hier aktuell keine Container-Runtime zu laufen, aber auch für Docker wird ja ein eigenes Netzwerk angelegt, welches dann auch eine eigene Zone hier bekommen kann.
Okay, danke.
Weitere Fragen?
Ich glaube, die Frage geht jetzt ein bisschen zu weit. Ich bin gerade auf meinen Raspberry Pi zu Hause eingeloggt und da geht kein Firewall-Command. Jetzt bin ich unglücklich. Da ist ein Debian 11 drauf. Was mache ich denn da?
Da ist was drauf?
Debian 11.
Debian 11. Apt install Firewall-D.
Okay, super. Und hast du damit schon Erfahrung gesammelt? Bist du mit auf dem Raspberry Pi? Hast du damit schon Erfahrung gesammelt auf dem Raspberry Pi?
Nee, das liegt aber auch daran, dass meine Raspis im Moment da nur Kubernetes drauf läuft.
Oh, cool. Danke.
Aber ich sehe da keine Probleme. Es sollte problemlos laufen. Ansonsten kommst du morgen einfach an B1. Ansonsten kommst du morgen an B1 Stand, dann können wir es live ausprobieren.
Wie ist das denn mit Firewall D und NetBlend? Was für Ubuntu mache ich auch noch? Heißt das, da muss ich dann letztendlich NetBlend deinstallieren und Network Manager nehmen, oder wie ist es damit?
Grundsätzlich kannst du Firewall D auch unter Ubuntu problemlos nutzen. Das Binden an Network Manager Verbindungsprofile funktioniert da eben nicht. Wenn du das haben möchtest, ja, dann musst du von NetBlend weg auf den Network Manager. Also direkte Integration da gibt es nicht. Auch muss man sagen, unter Ubuntu ist ja das Standard Firewall Frontend die UFW. Die würde ich als Alternativ zu Firewall D sehen, wobei ich den Firewall D angenehmer finde, weil er für mich flexibler ist und auch deutlich mehr vordefinierte Services mitbringt, was ein klarer Vorteil ist. Keine Fragen mehr? Gut, dann bin ich ein bisschen stolz auf mich. Wir haben es ganz gut hingekriegt von der Zeit her. Dann vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit und viel Spaß noch auf dem CLT.